Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, das wir haben und das wir glauben dürfen, dass es einmal zu Ende sein wird und dass wir dann bei dem Herrn sein werden, alle Zeit. Dann gibt's keine letzte Versammlung mehr, kein Scheiden mehr, dann sind wir für immer bei dem Herrn. Und die Heilige Schrift sagt, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und damit dürfen wir uns auch heute trösten. Und wie wir es im Einleitungswort gehört haben, wie lieblich ist es, wenn Brüder einmütig beieinander wohnen. Aber diese Einmütigkeit kann nur in der Gegenwart Gottes zustande kommen. Und zwar nur dann, wenn wir schweigen und Gott allein redet. Wenn zwei oder drei reden, dann kommt schon Uneinigkeit. Wenn aber Gott allein redet, dann kommt Einmütigkeit und wir alle hören und verstehen das Gleiche. Lasst uns aus dem Worte Gottes zwei Schriftstellen lesen. Die eine aus Philipper, Kapitel 3, Vers 10 und 11. Und die zweite dann aus der Apostelgeschichte. Philipper, Kapitel 3, 10 und 11. Hier schreibt der Apostel Paulus, denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Ausauferstehung der Toten gelangen möchte. Paulus war ein Mann Gottes, der gern an der ersten Auferstehung Anteil haben wollte, und es ging ihm darum, teilzuhaben an der Auferstehungskraft, ehe die Auferstehung tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, das gilt auch für dich und für mich, dass wir teilhaben an der Kraft der Auferstehung, ehe die Auferstehung tatsächlich stattfindet. Wir merken hier, wie er es zum Ausdruck bringt. Ich möchte ihn erkennen, also den Herrn. Obwohl er sich ihm geoffenbart hatte, so war dennoch in seinem Herzen eine tiefe Sehnsucht, seinen Herrn und Meister inniger, tiefer, besser kennenzulernen. Ja, ich möchte ihn kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden. Wisst ihr, wir alle möchten gern die Kraft der Auferstehung. Aber den zweiten Teil, diese Anteilnahme an seinen Leiden, das ist ja solch ein Punkt. Aber wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon einmal gesagt. Es war wohl der große Evangelist Moody, zu dem eine Schwester kam und sagte, bete, dass der Herr mir Geduld schenkt. Und er sagt, das will ich gerne tun. Und sie gehen ins Gebet und Moody betet, Herr, schenk dieser Schwester Trübsale. Und sie unterbricht ihn und sagt, hör mal, du hast mich missverstanden. Ich bete um Geduld. Trübsale hab ich schon genug. Ja, sagt ihr Schwester, du kennst die Heilige Schrift nicht. Es steht geschrieben, Trübsal bringt Geduld. Ja, wir beten manchmal an Dingen vorbei und meinen, jemand hat uns missverstanden. Nein, so ist das gar nicht. Der Mann kannte die Heilige Schrift und ließ sich vom Geiste Gottes leiten. Und diese arme Schwester hat ihn unterbrochen und sagt, du hast mich missverstanden. Es war kein Missverständnis, es war Heilige Schrift. Und wisst ihr, manchmal möchten wir Dinge auf unserem eigenen Wege erreichen und werden sie nie erreichen, es sei denn, wir gehen den Weg Gottes. Und der Weg Gottes mag ganz anders sein, wie unsere Wege sein möchten. Also, wenn hier Paulus das zum Ausdruck bringt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Ausauferstehung der Toten gelangen möchte. Wir wissen, das Wort Auferstehung der Toten wird generell gebraucht, aber Paulus betete ja nicht nur um allgemein an der letzten Auferstehung Anteil zu haben. Darum braucht man nicht zu beten, dann werden alle auferstehen müssen. Er betete, um an der ersten Auferstehung Anteil zu haben, an der Entrückung, an dem Hochzeitsmahl, an der Herrlichkeit. Und das ist auch unser Gebet, das Gott es uns schenken möchte. Aus Apostelgeschichte 2 möchte ich doch die Predigt des Petrus lesen, und zwar von Vers 22. Ihr Männer von Israel, vernehmt diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, der als Gott Gesandter durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen worden ist. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. David sagt ja mit Bezug auf ihn, ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen gesehen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. In welch einer wunderbaren Weise hat der Geist Gottes durch David, von dem Sohne Davids, von Jesus Christus gesprochen und geweissagt, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen und nicht zugeben, dass er die Verwesung sieht. Manche sind darüber bekümmert, dass der Herr Jesus nicht volle 3 Tage und volle drei Nächte im Grabe geblieben ist. Das konnte gar nicht sein, sonst wäre nach 72 Stunden sein Leib in Verwesung übergegangen. Auf dass die Schrift erfüllt werde, musste er auferstehen, ehe sein Leib von der Verwesung berührt werden konnte. Aber alle diejenigen, die Gottes Wort mit dem Verstande lesen, sie halten sich hier auf und sie halten sich da auf. Ein Mensch, dem sich Gott geoffenbart hat, lässt sich überhaupt nicht aufhalten. Er geht vorwärts, denn ihm sind Wege des Lebens kundgetan worden. In welch einer wunderbaren Weise wird es hier gesagt. Es ist vielleicht besser, ich lese ohne Brille, dann kann ich der Sache besser folgen, sonst sehe ich es noch zweifach. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen. Welch ein wunderbares Zeugnis, welch eine Gnade, dass Gott durch seine Knechte geredet hat und es später verwirklicht und zur Ausführung gebracht hat. Und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und dann kommt der wunderbare Vers. Du hast mir Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Der Tod war nicht das Ende, sondern der Weg des Lebens ist uns kundgetan worden. Der Tod musste nur beseitigt werden und überwunden werden, aber uns ist der Weg des Lebens kundgetan worden. Weiter führt Petrus hier aus von Vers 29. Werte Brüder, ich darf mit Freimütigkeit zu euch vom Erzvater David reden. Er ist gestorben und ist begraben worden und sein Grabmal befindet sich bis auf den heutigen Tag hier bei uns. Er sagt nicht, dass sich David dort befindet, sondern sein Grabmal, das kann noch lange stehen. Wer es besichtigen will, braucht ja nur dorthin zu fahren. Von Vers 30 steht, weil er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide zugeschworen hatte, es solle einer von seinen leiblichen Nachkommen auf seinem Throne sitzen. So hat er vorausschauend von der Auferstehung Christi geredet, dass dieser nämlich weder dem Totenreich überlassen ist, noch sein Leib die Verwesung gesehen hat. In welch einer wunderbaren Weise hat David vorausschauend, ja, die Propheten hatten einen weiten Blick in die Zukunft. Ihre Augen waren gesalbt und wie wir in den vergangenen Tagen bereits erwähnten, sie haben die Heilsgeschichte vorausgesagt und geschrieben. Wenn ich daran denke, dass Petrus ein Fischer war und wir sind ja gerade vor einigen Wochen am See Tiberias in Kapernaum gewesen, gerade dort, wo Petrus und die anderen drei Jünger von dem Herrn gerufen wurden. Kein Gelehrter, was wusste er überhaupt, wo was steht, wo er es suchen, wo er es finden könnte. Aber es war nach Pfingsten. Er wurde durch den Heiligen Geist zur rechten Zeit, zur rechten Bibelstelle geführt und geleitet. Derselbe Geist, der über den Propheten war, die die Heilsgeschichte vorausgesagt haben, war über den Aposteln, um die Heilsgeschichte in ihrer Erfüllung in rechter Weise einzuordnen und schriftgemäß zu begründen. Dazu bedarf es keiner großen Gelehrsamkeit, nur der Leitung des Heiligen Geistes, der ja in alle Wahrheit hineinführt. Petrus hat mit Sicherheit nicht ein einziges Mal zu einem Schriftgelehrten gehen müssen, um sich dort eine Auskunft zu holen. Er hatte den in sich, der ja die Schrift inspiriert und eingegeben hatte. Ob er lesen oder schreiben konnte, wissen wir nicht. Bruder Brenhem macht ja manchmal die Bemerkung und sagt Petrus, ein völlig ungelehrter Mann, der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Nun, wir wollen es dahingestellt sein lassen. Eins aber merken wir, ob er lesen oder schreiben konnte, das wollen wir nicht beurteilen, schreiben sicher, denn er hat ja geschrieben, er hat ja Briefe geschrieben. Wir nehmen an, dass er es selbst getan hat. Paulus ließ manche Briefe schreiben, aber Bruder Brenhem wollte damit sagen, er war kein gelehrter Mann, sondern ein Mann aus dem Volke. Und wir alle können ja zur Not lesen und schreiben. Auch wenn es damit ein wenig mangelt, aber so weit geht es schon. Gott hat diesen Mann gebraucht, hat ihn inspiriert und durch seinen Geist geleitet, zur rechten Zeit das rechte Wort auszusprechen. Wenn ich an das Pfingsterlebnis denke, aber darauf kommen wir ja zu Pfingsten zu sprechen. Auch da hat Petrus das rechte Wort zur rechten Zeit und Stunde gefunden und sagt, diese Männer sind nicht trunken, wie ihr meint, sondern hier erfüllt sich das, was Gott durch den Mund des Propheten Joel gesprochen hat. Um an diesem Worte zu bleiben, David hat die Auferstehung Jesu im Voraus gesehen und hat geweissagt. Was mögen die Menschen gedacht haben, als er in Psalm 22 ausrief, meine Hände und meine Füße haben sie mir durchbohrt. Die Leute hätten zu ihm kommen können und sagen, David, nun hast du gesagt, meine Hände und meine Füße haben sie mir durchbohrt. Lass doch mal sehen, ob da irgendetwas zu finden sei. David war ein Prophet. Er sprach nicht selber, sondern Gott sprach in der ersten Person durch ihn, als ob er es selber sei. Gott ist in den Propheten so kund geworden, dass die Propheten nicht mehr selber geredet haben, sondern Gott hat durch sie selber geredet. Und das sehen wir nicht nur hier bei David, das sehen wir immer wieder, dass Gott durch sie in mancherlei Weise geredet hat. Nun lesen wir weiter. Wie dafür sind wir alle Zeugen, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen Geist, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes war etwas zu sehen und zu hören. Und ein lieber Bruder sagte mir heute, Bruder Frank, wir haben Gottes Wort gehört, jetzt möchten wir's erleben. Wir möchten die über natürliche Kraft unseres Gottes erleben, nicht eine Stimmung bringen, nicht das Volk in eine Art Begeisterung hineinführen, sondern abwarten, bis ein Brausen vom Himmel kommt, abwarten, bis Gott die Antwort gibt. Wenn Menschen etwas tun, dann wird es bald vorüber sein. Wenn Gott etwas tut, dann ist es wohlgetan, dann bleibt es für immer bestehen. Es heißt hier so wunderbar, wie ihr selbst seht und hört. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes war nicht nur etwas zu hören, es war auch etwas zu sehen. Wenn heute Ausgießungen des Geistes sind, dann ist viel zu hören. Aber was ist zu sehen, wo Gott sich wirklich offenbart? Da ist nicht nur etwas zu hören, da ist auch etwas zu sehen. Wo Jesus Christus wandelte, war nicht nur etwas zu hören, da war auch etwas zu sehen. Gott offenbarte seine Kraft in sichtbarer Weise. Da, wo sich Gottes Wort am Volke Gottes erfüllt, da wird etwas zu hören und zu sehen sein. Darauf warten wir. Zu hören, das ist eine einfache Sache. Man kann mit Worten eine große Sache machen. Und wenn die Worte ausgeklungen sind, dann bleibt von der großen Sache, die man in Worten machte, nichts mehr übrig. Nein, da wo Gott wirkt, ist etwas zu hören und zu sehen. Da geschieht etwas Bleibendes, etwas Tiefes, etwas Inniges nach Geist, Seele und Leib. Möchte Gott sein Wort an dir, an mir, an uns allen aus Gnaden bestätigen. Heute wollen wir noch für diejenigen beten, die gekommen sind, um Gebet und Handauflegung von Gott das zu empfangen, worum sie bitten. Ihr wisst, es gibt Menschen, die es selbst im Glauben nehmen können, und es gibt andere, die in ihrem Herzen haben, für sich beten zu lassen. Und wir möchten diese Versammlungen nicht beschließen, ohne dass wir die Gelegenheit gegeben haben, für die wenigen Einzelne zu beten, die zum Gebet gekommen sind. Und dann haben wir vielleicht die Gnade, nicht nur Gottes Wort gehört zu haben, sondern Gottes Wort in seiner Auswirkung erlebt zu haben. Wie viele können glauben, dass Gott zu seinem Worte steht, dass er seine Verheißungen einlöst, dass er derselbe ist, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Wir wollen ihm vertrauen und ihm von Herzen Glauben schenken und wissen, dass er gegenwärtig ist, um sich dir und mir zu offenbaren, um in deinem und in meinem Leben sein Wort zu bestätigen. Wir können nicht anders als glauben, denn Gott hat den Glauben in unsere Herzen hineingelegt. Es ist nicht eine Sache, um die wir ringen müssten. Sie ist uns aus Gnaden geschenkt worden. Und es steht in Römer 10 geschrieben, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und Gottes Wort ist wahr. Himmel und Erde werden vergehen, Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. Nimm die Verheißung für dein Gebetsanliegen in deinem Herzen mit, wenn du zum Gebet kommen möchtest und sage, Herr, ich stelle mich auf dein Wort. Ich glaube deiner Verheißung und ich glaube, dass du dein Wort jetzt an mir erfüllst. Und dann wird es aus Gnaden geschehen zur Bestätigung des Wortes des Herrn und zur Ehre unseres Gottes. Möge er aus Gnaden lebendigen Glauben in deinem und in meinem Herzen gewirkt haben. Du hast mir Wege des Lebens kundgetan und wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, das schenke Gott uns allen. Er hat uns den Weg des Lebens gewiesen. Und wenn ich zu dem Einleitungswort nur eben zurückkommen darf, seht, wie lieblich und schön ist, wenn Brüder einmütig beisammen sind. Ich sage das hier, ohne jemandem etwas zu wollen. Solch eine Einmütigkeit, wie wir sie in diesen Versammlungen durch die Gnade Gottes hatten, haben wir wohl kaum in all den Jahren gehabt. Stimmt's? Es war tatsächlich eine liebliche, eine innige, von Gott gewirkte Bruderliebe. Und wir haben gespürt, in welch einer Weise die Gebete zu dem Throne Gottes aufgestiegen sind. Nun wird hier ein sonderbarer Vergleich gezogen im zweiten Vers. Das gleicht dem köstlichen Öl auf dem Haupt, das herabfloss in den Bart Aarons, der niederwallte auf den Saum seiner Gewandung. Wir wissen, Aaron war der erste Priester, der geweiht wurde, der mit Öl gesalbt wurde. Und wenn wir die Menschen mit Öl salben, dann ein wenig Öl an der Stirn und es genügt. Aber Gott wollte, dass seine Priester so übermächtig gesalbt werden mit einer heiligen Salbung, dass sie bis in den untersten Saum des Gewandes hinunterkam, dass der ganze Mensch unter die Salbung Gottes gestellt werde. Und das ist für meine Begriffe ein gewaltiger, heilsgeschichtlicher Hinweis, dem wir hier begegnen. Nicht nur ein wenig Salbe über der Stirn, sondern eine göttliche Salbung, die den ganzen Menschen erfasst. Eine Salbung, die über uns von Kopf bis zu Fuß kommen kann. Ihr wisst ja, Aaron, der als Priester gesalbt wurde, und ich sagte eben schon und in den vergangenen Tagen, die Dinge des Alten Testaments haben ihren Hinweis und ihre Bedeutung für das Neue Testament. In Offenbarung 1 lesen wir, du hast uns für Gott erkauft und hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern und wir sind Könige mit unserem Gott. Wir sollen Priesterdienst tun, aber die Priester wurden gesalbt mit dem heiligen Salböl, das man äußerlich sah. Im Alten Testament war ja der ganze Gottesdienst äußerlich wahrnehmbar mit all seinen Opfern und so weiter. So war es auch mit der Salbung. Im Neuen Testament sollen wir die Salbung des Heiligen Geistes empfangen, die ganz und gar über uns alle kommen kann. Wir brauchen nicht bis Pfingsten zu warten. Wir können es heute aus Gnaden erleben. Und dann steht in Vers 3, das gleicht dem Hermontau, der niederfällt auf die Berge Zions. Wir wissen, wie wir dort gewesen sind, ungefähr die Entfernung aus dem oberen Galiläa, wo der Hermonberg steht, am Ende der Golanhöhen, und dann die Berge Zions, der Berg Moria auf der anderen Seite von Jerusalem. Aber das ist der einzige Berg, der dort mit Schnee bedeckt ist und der dann durch den Aufgang der Sonne einfach sich verbreitet und der Nebel kommt dann überall herunter. Gott hat Wege und Mittel, in Beispielen das zu sagen, was er uns mitteilen will. Von dem einen Berg Hermon kann sich das alles verbreiten über das ganze Land bis hin zu dem Berge Zion. Noch da fällt der Tau herunter, der von der Auswirkung des Hermons herunterkommt. Oh, wenn Gott an einer Stätte segnen kann, dann bleibt es nicht nur da, dann verbreitet es sich, dann wird es überall offenbar, dass Gott etwas Mächtiges und etwas Gewaltiges getan hat. Denn dorthin hat der Herr den Segen entboten, Leben in Ewigkeit. Halleluja, sei unserem Gott. Er möge etwas tun, dass da aufsteigt und sich verbreitet und noch viele Menschen in diese Herrlichkeit Gottes hineinkommen könnten. Er segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir wollen singen, so wie ich bin. So muss es sein,
so wie ich bin, so muss es sein, mit meiner Frau, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Land, ich komme, ich komme.
Himmel, Vater,
oh Gott,
wir danken dir, o Gott, für dein teures und heiliges Wort. In der Tat, Herr, möge deine Herrlichkeit sich offenbaren über alle, o Herr. Herr, so wie wir es gehört haben, wie der Nebel sich verbreitet von Berge Hermon bis zum Zionsberge hin, Herr, so möge, Herr, deine Herrlichkeit, dein Heiliger Geist über alle kommen. O Herr, über groß und über klein, über jung und alt, o Herr, wir alle benötigen, Herr, dass wir etwas mitbekommen, nicht von Menschen, sondern von dir, o Herr. Halleluja, wir beten dich an, wir preisen deine Gnade, Herr, die zuteil geworden ist in deinem Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem Namen. Wir danken dir, Herr, für dein mächtiges Wort. Möge es in uns bleibend sein, o Herr. Mögen wir darüber nachsinnen, o Herr. Mögen wir darüber nachdenken, Herr. Und mögen wir auch verbunden bleiben, Herr. In einem Band der göttlichen Liebe. Ist mein Gebet, Halleluja. In Jesu Namen. Amen.